Also wenn Parteien der Mitte keine Lösungen bieten, dann gewinnen Menschen wie Donald Trump oder auch die AfD Wahlen.
Ist Migration sozusagen das Make-or-Break-Thema der kommenden Wochen in den Koalitionsverhandlungen?
Alles wird davon abhängen, ob die führenden Politiker der CDU das jetzt in den Koalitionsverhandlungen auch so sehen. Und ich bin da eigentlich optimistisch. Beide Parteien müssen sich hier nicht nur nicht verbiegen, sondern könnten hier etwas präsentieren, was mit ihren Interessen und Kernwerten vollauf kompatibel ist.
2+2=4, der Europa-Podcast mit Gerald Knaus und Philipp Sandmann. Jetzt. Ja, nun ist es soweit, die erste Folge von 2+2=4 und unsere erste Folge heißt Migration und die nächste Bundesregierung. Ein Durchbruch? Fragezeichen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast und ich darf natürlich sehr herzlich den Mann begrüßen, der über die nächsten 10 Folgen seine große Expertise zur Verfügung stellen wird. Hallo Gerald Knaus.
Ja, hallo Philipp. Ich bedanke mich herzlich für deine Initiative und freue mich schon, diese Themen im Detail zu diskutieren und im Sinne der Idee, dass Fakten zählen, vor allem auch den Zuhörern die Werkzeuge, Tatsachen und Fakten zur Verfügung zu stellen, um sich selbst eine fundierte Meinung zu bilden.
So ist es. Gerald, du bist jemand, der Ideen für die Politik entwickelt. Du leitest seit vielen Jahren einen Think Tank. In den Medien wirst du ja manchmal als Migrationsforscher bezeichnet, aber auch als Experte zum Europarat und zu Korruption. Du schreibst Meinungsartikel im Spiegel zu Polen, Ungarn, Rechtsstaat, dem Kosovo. Also die ganz einfache Frage, was machst du eigentlich genau?
Ja, also ich glaube, Migrationsexperte ergibt so wenig oder so viel Sinn wie Polenexperte, Korruptionsexperte, Erweiterungsexperte. Es geht einfach darum, mit dem intellektuellen Werkzeug eines Sozialwissenschaftlers, also forschen, Fakten sondieren, Kausalitäten, Zusammenhänge feststellen und gut zu beschreiben. Und sich damit verschiedenen Themen zu nähern. Und das, was alles verbindet seit 99, da saß ich mit Kollegen in Sarajevo in einem Café, das war kurz nach dem Ende des Kosovo-Krieges, einer Serie von Kriegen in Südosteuropa. Das war für meine Generation die Ereignisse, die mich politisch am meisten betroffen gemacht haben und beeindruckt haben, wie mitten in Europa Kriege ausbrechen und Völkermord stattfindet. Und wir saßen dann 99 in Sarajevo in einem Café und haben gesagt, gründen wir doch eine Denkfabrik, die versucht, durch Analyse zu den Themen, die die Stabilität in Europa gefährden, Vorschläge zu machen für die Handelnden in der Politik, aber auch für die Öffentlichkeit. Und ja, und daran arbeiten wir seit jetzt über 25 Jahren, Vierteljahrhundert. ESI, die Europäische Stabilitätsinitiative, und wir nur Beispiel, letztes Wochenende saß ich hier in diesem Zimmer in Berlin mit polnischen Richterinnen, deutschen und polnischen Rechtsanwälten. Wir haben seit 2015, vor allem seit 2018, uns mit der Krise des polnischen Rechtsstaats beschäftigt. Wir sahen darin die größte Gefahr damals für die Europäische Union, dass in einem EU-Mitgliedsland die Unabhängigkeit der Gerichte total ausgehebelt wird. Ja. Und dann haben wir halt begonnen, Berichte zu schreiben. Sehr, sehr viele nach Brüssel zu gehen, in die Hauptstädte, mit unseren polnischen Freunden zusammen dafür zu werben, dass die Kommission etwas tut, dass der Gerichtshof aktiv wird. Und am Ende ist es gelungen, das ist die Erfolgsgeschichte, einer, der hier mit uns saß und darüber diskutiert hat, ist jetzt der polnische Justizminister und ist dabei, diesen Angriff auf die Justiz wieder zu versuchen zurückzudrehen und die Unabhängigkeit herzustellen. Und das sind so die Themen und Migration war da halt ein Thema.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, denn du bist ja auch der Ideengeber und Namensgeber für unseren Titel, also für den Titel 2+2=4. Das war deine Idee. Vielleicht daran gleich im Anschluss die Frage, also dieser Titel 2+2=4, der hat ja auch einen gewissen Anspruch. Er bedeutet nämlich Klarheit. Was genau steckt dahinter?
Ja, also was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ich war ja auch in München, zur Zeit der Sicherheitskonferenz, habe dort in einem Saal die Debatte, den Vortrag von Vizepräsident Vance gesehen, aber schon davor und danach zugespitzt aus der Hauptstadt des mächtigsten Landes, dessen, was einst der Westen war, wo du ja jetzt lebst, in Washington, zu sehen, wie eine Politik der dreisten Lüge, also der totalen Verachtung von Fakten, wo auf einmal behauptet wird, der ukrainische Präsident sei ein Diktator oder in Schweden gäbe es keine Meinungsfreiheit oder Großbritannien sei keine Demokratie, wo Fakten erfunden werden. Diese Politik der Verzerrung erinnerte mich schon sehr stark an die Dystopie von George Orwell. Also wir kennen das aus Russland, wir kennen das von extremistischen Parteien, von einer amerikanischen Regierung in dieser Dreistigkeit ist es etwas Schockierendes und Neues. Und bei George Orwell ist ja die Idee, dass die Partei sagen kann, also das ist das Zitat, dass die Partei irgendwann gezwungen sein wird, den Menschen zu sagen, 2 + 2 = 5. Ja. Und wenn die Partei sagt, werden sie es glauben müssen. Und wenn man sieht, wie eine Lüge von Donald Trump von seiner gesamten Administration übernommen wird, von Menschen, die es alle besser wissen, die bis vor kurzem das Gegenteil gesagt haben, dann erkennen wir, wie wichtig es ist, an dieser Idee von Realität und Fakten festzuhalten. Also 2 + 2 = 4 und nicht 5 und nicht 3. Und man kann darüber streiten, was daraus folgt, aber man kann nicht die Fakten einfach ignorieren. Und das ist der Anspruch auch, glaube ich, in diesem Podcast, auch bei einem so emotionalen Thema wie Migration, nicht zu verzerren, nicht Fakten zu verschweigen, die Fakten zu erforschen und dann Menschen mit unterschiedlichen Ansichten vielleicht zu ermöglichen, eine fundierte, offene und sinnvolle Debatte zu führen, was zu tun wäre. Kannst du vielleicht auch noch dich vorstellen und erzählen, was du gerade machst und auch wie dein Interesse für Migration zustande kam?
Ja, ich bin, also ich war ja 4 Jahre bei RTL NTV in Berlin, war ich Politikreporter. Da haben wir uns ja auch, glaube ich, kennengelernt oder ich glaube sogar noch davor. Ich habe dich ja ein paar Mal auch interviewt. Ich habe dich wahrscheinlich auch öfter mal als Migrationsforscher vorgestellt und bin dann aber nach 4 Jahren zu dem Schluss gekommen, dass ich gerne nochmal so eine Art Bildungsschleife drehen will und mache deswegen hier in Washington DC einen Masterstudiengang, der nennt sich Foreign Service. Also ich studiere mit den ganzen angehenden Diplomaten der Vereinigten Staaten, die natürlich auch sehr gespannt auf das blicken, was hier gerade passiert. Und ich spezialisiere mich auch auf das Thema Migration und habe in vielen Interviews festgestellt in Deutschland, die ich mit Politikerinnen und Politikern geführt habe, dass dieses Thema natürlich so wahnsinnig parteipolitisch auch getrieben ist. Und man muss letztlich auch sagen, dass sich wenig Leute wirklich fundiert damit auseinandersetzen, sondern immer nur in der Parteidenke auch bleiben. Und deswegen beschäftige ich mich damit. Es ist ein sehr, sehr menschliches Thema, aber es ist eben auch in diesen Tagen ein sehr kontroverses Thema geworden.
Und wie fühlt sich das jetzt an in Washington? Also ich meine, es ist ja doch, also von außen gesehen, wenn ich mich an historische Situationen erinnere, hat das doch schon sehr stark das Gefühl eines Coups. Also da werden Institutionen einfach lahmgelegt, angegriffen, Menschen gefeuert, Richter eingeschüchtert. Also wir werden darüber sicher im Laufe der nächsten Tage auch noch reden, auch wie das mit dem Migrationsthema zu tun hat, das ja auch bei Donald Trump eine große Rolle gespielt hat bei seiner erfolgreichen Rückkehr an die Macht, dem Wahlgewinn. Aber wie fühlt sich das jetzt an in Washington?
Ja, ich glaube, Coup trifft es sehr gut. Also in der Tat ist es so, dass ja all das, was Donald Trump den Linken mal vorgeworfen hatte mit Blick auf die Meinungsfreiheit, er ja selber umsetzt. Also das heißt, er hat ja immer argumentiert, die andere Seite würde die Meinungsfreiheit beschränken und man darf nichts mehr sagen und die Linken würden zensieren. Und all das tut er jetzt ja selbst und zwar in einer Art und Weise, die mich wirklich schockiert. Hier werden Bücher aus Schulen verbannt, hier werden eben Richter, wie du sagst, delegitimiert, hier wird nach unten getreten. J.D. Vance in München hat natürlich einen Riesenschock hinterlassen. Da steht ein Mann in München auf der Sicherheitskonferenz, der selber noch nicht oder wahrscheinlich nie das Ergebnis der US-Wahl 2020 anerkennt und redet über Demokratie und Meinungsfreiheit. Und ja, natürlich ist Migration hier auch ein ganz großes Thema. Hier, Trump hat ja groß angekündigt, er will deportieren, er will viele Menschen aus dem Land werfen. Insofern ist die Sorge hier auf jeden Fall sehr groß. Ja, aber lass uns über das sprechen, was wir in Deutschland gerade sehen. Wir haben ja beschlossen, die erste Staffel 10 Folgen erst einmal vor allem zu Migration zu sprechen. Unser Ziel ist es, die wichtigsten Fakten und auch die Zusammenhänge sehr konkret zu erklären, damit man letztlich auch einen echten Mehrwert bekommt. Wir wollen auch über Lösungen sprechen. Ich glaube, das wird interessant. Und wir wollen das tun in einer denkwürdigen Woche und an einem ja denkwürdigen Tag. Auch heute ist Dienstag, die Woche nach der Bundestagswahl, der Tag, an dem sich Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine zum 3. Mal bereits jährt. Auch darüber werden wir sicher in unserem Podcast sprechen. Aber gehen wir gleich mal rein. Die Union hat die Wahl gewonnen. Das ist klar. Ein Bündnis mit der SPD ist realistisch. Eine Art geschrumpfte große Koalition zwischen Union und SPD. Diese beiden Parteien schauen wir heute sozusagen ganz genau an. Vorab aber die Frage an dich, Gerald. Ist Migration sozusagen das Make-or-Break-Thema der kommenden Wochen in den Koalitionsverhandlungen?
Also was wir in den letzten Wochen erlebt haben, hat darauf hingedeutet, wie viel Emotionen und auch wie viel Potenzial zur Polarisierung in dem Thema steckt. Ich meine, jeder erinnert sich an die Abstimmung über den Antrag der CDU mit der AfD, die sich darüber gefreut hat. Gleichzeitig hat die CDU in den letzten Wochen danach und ja auch in den Tagen gestern wieder sehr, sehr klar gemacht, eine Koalition mit der AfD kommt niemals in Frage. Und es stellt sich natürlich die Frage, welche der Vorschläge, die die CDU im Wahlkampf gemacht hat, lassen sich mit einer SPD umsetzen, aber vielleicht noch viel wichtiger, welche der Vorschläge ergeben Sinn. Ja. Also ich glaube, wenn das Migrationsthema, vielleicht noch ein Gedanke, ich würde sehr, sehr gerne widerlegt werden, aber die Chance ist ja nicht gering, dass es sehr bald nochmal zu Wahlen kommt. Mhm. Also wir haben ja gesehen, das Problem mit den Stimmzetteln im Ausland und ich glaube, es sind 13.500 Stimmen, die dem Bündnis Sarah Wagenknecht gefehlt haben.
Darf man nicht unterschätzen, in der Tat. Also übrigens, meine Wahlunterlagen sind auch nie angekommen, nur mal nebenbei.
Also ich bin ziemlich sicher, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht für dieses Jahr um alles geht. Nämlich den Einzug in den Bundestag und vielleicht das Überleben als Partei auf Bundesebene hier klagen wird. Und wenn es dann herauskommt, dass ganz viele Stimmzettel gefehlt haben und es wirklich nur um 13.000 Stimmen ging, kann ich mir vorstellen, so war es ja auch mal in Österreich, die Bundespräsidentschaftswahl, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, man müsste eine Wahl wiederholen. Und jetzt haben wir ein folgendes Szenario. Das wäre extrem bedenklich, wenn in dieser Phase, in der wirklich jede Woche dramatische Meldungen kommen vom Stand des westlichen Bündnisses, die Gefahren, die drohen. Wenn jetzt auf einmal Deutschland unfähig wäre, mitzureden und mitzuhandeln. Man stelle sich vor, jetzt beginnen Koalitionsgespräche, man weiß nicht, ob Neuwahlen kommen. Und dann bleibt in der Zwischenzeit viele Monate die jetzige Regierung im Amt. In Österreich war das so nach dem September 2024. Als die FPÖ gewonnen hat und dann monatelang Koalitionsgespräche liefen, ohne Erfolg, zwischen den anderen Parteien, dass die FPÖ in den Umfragen von 29 auf 39% gestiegen ist. Für die Frustration der Bevölkerung wäre es es hat riesiges Frustrationspotenzial. Daher ist es so wichtig, glaube ich, und jetzt komme ich zum Thema der Koalitionsverhandlungen und Migration, dass idealerweise die Union und die SPD sich sehr schnell einigen könnten. Aber da ist auch ein Riesenpotenzial. Stellen wir uns vor, sie würden sich jetzt einigen innerhalb von einer Woche auf ein paar ganz konkrete Ziele, die überzeugend sind, umsetzbar, wirklich innovativ,
Aber gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Also, wenn wir jetzt mal uns anschauen, wo stehen CDU, CSU und wo stehen SPD? Wenn wir die Positionen und auch die, du kennst dich aus, die innere Dynamik auch in diesen Parteien mal ein bisschen anschauen. Was passiert jetzt genau, wenn wir erstmal die Union uns genau anschauen? Die haben große Versprechen abgegeben. Es gab den Fünf-Punkte-Plan von Merz. Es gab natürlich diese Abstimmung im Bundestag zusammen mit der AfD. Also was kommt nun und wo siehst du auch mögliche Gefahren in den Koalitionsverhandlungen? Aber sprechen wir erstmal ganz konkret über die Union. Wo stehen die da gerade und welche inneren Dynamiken in dieser Partei können da in den Koalitionsverhandlungen zum Vorschein kommen?
Also es gibt in der Union ein sehr gutes Grundsatzprogramm, das im letzten Jahr präsentiert wurde beim Thema Migration. Und da steht drinnen, man will das Problem an den europäischen Außengrenzen primär lösen. Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen sind temporär sinnvoll, aber man will nicht aus Schengen austreten, natürlich. Man will auch keine Zäune rund um Deutschland. Man will die Zahl stark reduzieren, aber man will es durch sichere Drittstaatsabkommen, also so wie die EU-Türkei-Erklärung 2016, die ja die große Koalition damals in Deutschland mitgetragen und verteidigt hat, erreichen, dass weniger Menschen in die EU kommen. Und man erwähnt in diesem Grundsatzprogramm der CDU vom letzten Jahr auch die Menschenrechtskonvention natürlich, die europäische und die Flüchtlingskonvention. Also das ist ein Programm, das sagt, unser Herz schlägt für Europa. Kein Aussetzen von Europarecht, das kommt da alles nicht vor. Und wenn ich jetzt sage, was der Weg nach vorne wäre, dann wäre das ein Rückbesinnen der Partei auf dieses ja nach langen Diskussionen beschlossene.
Und nur um das nochmal klar zu machen, du redest über das Grundsatzprogramm, was sozusagen vor dem Wahlprogramm beschlossen wurde.
Ja.
Also das heißt, da gibt es also große Unterschiede zwischen den beiden.
Weil was dann passierte in den letzten Monaten, war ein Irrweg, der CDU ja nicht nur bei den Wählern nichts genützt hat, sondern sie in die ÖVP-Falle geführt hat. Man hat auf einmal über Dinge gesprochen, die zwar hart klingen, aber keine Ergebnisse bringen werden. Warum ÖVP-Falle? Weil, es wird ja immer vergessen, in der deutschen Debatte, in Österreich gab es in den letzten 10 Jahren mehr Asylanträge pro Kopf und mehr Schutzvergabe, also mehr Menschen, die im Land bleiben für ihr Asylverfahren und dann Schutz bekommen, pro Kopf, als in Deutschland. Die meiste Zeit hatte Österreich aber ÖVP, also christdemokratische Bundeskanzler und die letzten Jahre natürlich auch Innenminister. Also das waren Regierungen, die wollten irreguläre Migration reduzieren, da gab es auch keine Selfies, da gab es auch keine Rhetorik, wie ja immer in Deutschland diskutiert wird, dass irgendwie Angela Merkel war schuld, dass die Leute nach Deutschland kamen, aber sie kamen eben in noch größerer Zahl nach Österreich. Und das Fatale an der ÖVP-Strategie war, dass man eben gedacht hat, man redet entschlossen, aber man hat keinen Plan. Und das, was die CDU in den letzten Monaten vorgeschlagen hat mit den Zurückweisungen an der Binnengrenze, also zu sagen, jeder, der an die deutsche Grenze aus der Schweiz oder aus Österreich oder aus Polen kommt, wird dort gestoppt und zurückgeschickt, ist genauso etwas wie das, was die ÖVP, die ja die Grenzkontrollen und Schließung der Balkanroute vor Jahren schon erfunden hat, auch immer versprochen hat, aber nie umsetzen konnte, weil es gegen das Recht verstößt und auch praktisch nicht geht. Also ja. Das, was die CDU, CSU zur Abstimmung gestellt hat, wo ja die AfD mitgestimmt hat, das ist, ich habe mit vielen Richtern gesprochen, mit Europarechtlern, auch die CDU beraten, sagen ja, dass das mit den Zurückweisungen an der Grenze rechtlich ziemlich sicher, weil es noch nie akzeptiert wurde, das Argument, man könne das als Notlage mal machen, EU-Recht aussetzen, ziemlich sicher vom Gericht in Brüssel, in Luxemburg, dem Europäischen Gericht, abgewiesen würde. Aber auch die anderen Vorschläge, Menschen in großer Zahl ausreisepflichtig in Haft zu nehmen oder Menschen, die man zur Ausreise bewegen will, Straftäter, dauerhaft in Haft zu nehmen, das würde alles keinen Bestand haben vor deutschen und europäischen Gerichten. Also die Gefahr ist, dass man hier Erwartungen weckt, die nicht erfüllbar sind, die das Ziel nicht erreichen und dann endet man in Deutschland wie in Österreich mit einer rechtsextremistischen Partei, die dann die Wahlen gewinnt. Man braucht also Schritte, Lösungen, die wirklich tatsächlich die irreguläre Migration und die Asylzahlen reduzieren. Und das kann man nicht an der deutschen Binnengrenze und alles wird davon abhängen, ob die führenden Politiker der CDU das jetzt in den Koalitionsverhandlungen auch so sehen. Und ich bin da eigentlich optimistisch. Ich hatte viele Gespräche in den letzten Monaten. Ich war eingeladen am Deutschlandtag der Jungen Union. Da war Markus Söder und Joachim Herrmann aus Bayern. Ich traf Joachim Herrmann auch noch in München vor kurzem. Ich war bei Hendrik Wüst und im Landtag in Düsseldorf, also in Nordrhein-Westfalen, sprach auch mit vielen anderen CDU-Politikern. Und mein Eindruck ist, dass allen klar ist, worauf es wirklich ankommt, ist, Probleme zu lösen. Vor allem relativ schnell. Und dazu braucht man natürlich auch einen Koalitionspartner.
So ist es, genau. Also du sprichst das Europarecht an, ein ganz, ganz großer Punkt. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch die SPD. Die hat ja auch ganz viele andere Dinge in ihrem Programm drinstehen und wird natürlich gegenhalten müssen. Die SPD ist letztlich der einzige mögliche Koalitionspartner für die Union. Also wenn du dir hier die Dynamik in der SPD mal anschaust, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Leute. Es gibt Pragmatiker in der SPD, es gibt Leute, die vielleicht beim Thema Migration näher an der Union sind als andere. Aber wenn du dir da mal anschaust, was da jetzt passieren könnte in den nächsten Wochen, wird sich die SPD eher auf die Union zubewegen müssen oder wird sich die Union eher auf die SPD zubewegen müssen?
Ja, also ich glaube, dass die SPD eine Erfahrung jetzt gemacht hat im Wahlkampf, und ich habe auch mit einigen gesprochen, die Wahlkampf gemacht haben in der SPD, und da war schon das Gefühl, die Linie, die aus dem Kanzleramt kam, also im Grunde genommen zu sagen beim Migrationsthema, es läuft ja eigentlich, die Zahlen gehen ja runter, wir haben ja eigentlich alles gemacht, das hört man auch immer wieder vom Kanzler, und er hat ja recht, die Zahlen der Asylanträge sind ja um 100.000 zurückgegangen, von 2023 auf 2024. Aber sie waren 2024, die Asylanträge, immer noch bei 250.000. Eine der höchsten Zahlen in den letzten 30 Jahren. Das heißt, dieses Argument hat nicht verfangen. Die Menschen glauben auch nicht daran, und das ist das zweite Argument, dass die berühmte GEAS-Reform, also die Reform des europäischen Asylrechts, über die man jahrelang verhandelt hat, und das war die zweite Botschaft der SPD, von dem man gar nicht wirklich erklären kann, wie das funktionieren soll. Da wurde auch viel erzählt, was nicht so stimmt, dass das die Lösung ist. Also ein technisches Argument, wir haben da eine europäische Lösung, die beginnt irgendwann. Und ein Argument mit Zahlen, es sinkt eh schon, wenn die Zahlen sehr hoch sind, das reicht nicht. Und wenn jetzt die SPD sich fragt, was machen wir dann besser, gerade bei diesem Thema, das aber auch im Einklang mit unseren Werten steht, dann könnte die SPD jetzt sagen, dass viele der Vorschläge, die die Union in ihrem Grundsatzprogramm hat, eigentlich den SPD-Werten entgegenkommen. Also eine Einigung mit einem sicheren Drittstaat, wo klar ist, und wir werden das im Detail, glaube ich, das nächste Mal diskutieren, wie das gehen kann, aber die Idee, wie bei der EU-Türkei-Erklärung, zu sagen, ab einem Stichtag will man die irreguläre Migration über das Meer reduzieren, in die EU oder über die Außengrenzen, weil man Leute ab dem Stichtag in einen sicheren Drittstaat bringt, das ist etwas, was die SPD in der Großen Koalition mit der CDU 2016 schon einmal gemacht hat. Das ist also für, ich weiß, Sigmar Gabriel war damals Vizekanzler, hat das gelobt, auch Scholz war in der Regierung. Das ist etwas, was auch SPD-Innenminister in den Ländern wie Boris Pistorius bei den Koalitionsverhandlungen unterstützt haben, das letzte Mal. Das ist etwas, was ja auch Olaf Scholz, der war ja damals auch schon in der Politik prominent in Hamburg und dann später als Finanzminister, der das erlebt hat. Und so gesehen ist das eigentlich ein Programm, also eine Vorstellung, man konzentriert sich auf sichere Drittstaatsabkommen, die ja in der EU alle wollen. Das ist ja ein Brief von 15 EU-Innenministern im letzten Jahr, der sagt, machen wir das, nur Deutschland war damals dagegen. Und Abschiebungen von Straftätern als Fokus, auch das haben die SPD-Innenminister in den Ländern immer unterstützt, sich darauf zu einigen und gleichzeitig zu sagen, also Europapartei, das ist ja die SPD auch, auf gar keinen Fall wollen wir Europarecht verletzen. Wenn man es ändern kann, ja, aber nicht verletzen oder aussetzen. Und auf gar keinen Fall wollen wir Schengen opfern. Ich glaube, wenn sich da die Volksparteien, die Union und die SPD finden, dann wäre das der Ausweg. Und wenn das schnell geht, würde es alle überraschen. Und wenn es dann zu Resultaten führt, und das, glaube ich, kann es innerhalb eines Jahres, dann würde es auch zeigen, dass es möglich ist, ohne die AfD und ohne Aussetzen und radikale Methoden und Aussetzen von Recht in der Migrationspolitik Antworten zu geben. Und das wäre etwas, was beide Volksparteien dringend brauchen.
Also das heißt, wenn wir uns so einen möglichen Koalitionsvertrag jetzt mal anschauen, wenn du den schreiben könntest, beziehungsweise einen oder zwei oder drei Vorschläge liefern müsstest, was würdest du den Parteien jetzt mitgeben, außer den sicheren Drittstaaten? Wie könnte jetzt sozusagen so eine Einigung aussehen, zu der man auch sehr, sehr schnell kommen kann? Was ist sozusagen die Landezone für einen Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD?
Also ich glaube, das Erste ist klar zu sein, was ist das Ziel? Das war übrigens im Koalitionsvertrag 2021 auch schon zweimal definiert, nämlich irreguläre Migration reduzieren. Das ist kein unmoralisches Ziel, das hat damals Boris Pistorius stark unterstützt. Das Ziel ist ja, dass man Flüchtlinge zwar aufnehmen kann, aber dass sie nicht mehr Leben riskieren, etwa durch Kontingente, dass man Familienzusammenführung nicht aussetzt, denn die führt ja dazu, dass auch Menschen besser sich integrieren können. Alle Forschung zeigt uns das, als Menschen, die allein und einsam sind. Aber wenn es gelingt, durch andere Maßnahmen, die europarechtskompatibel sind, irreguläre Migration zu reduzieren, das ist ein Ziel. Und die Zahl, man könnte sogar sagen, unser Ziel ist es, dass wir unter die Zahl von 2012 kommen. Das war das letzte Jahr, als unter 100.000 Asylanträge gestellt wurden. Und dann arbeitet man von diesem Ziel zurück und sagt, okay, das bedeutet, wir wollen Anträge aus Ländern, wo die Anerkennungsquoten extrem niedrig sind, die man eigentlich als sichere Herkunftsstaaten definieren kann. Im letzten Jahr waren das Anträge aus Kolumbien oder aus Armenien oder auch aus Vietnam, wo tausende Anträge kommen, eigentlich niemand anerkannt wird, dass wir sagen, diese Anträge wollen wir schneller bearbeiten, dass sie nicht mehr gestellt werden, weil sie ja aussichtslos sind. Wer wirklich verfolgt wird, kann weiterhin einen Antrag stellen. Also hier die Zahlen mal schnell reduzieren um einige 10.000. Das kann gehen, das haben die Österreicher und die Schweizer gemacht. Dann sichere Drittstaatsabkommen, vor allem mit der Türkei. Die größte Zahl, die nach Deutschland kommt, sind Syrer, Afghanen in den letzten Jahren. Ganz weit vorne dann noch auch Türken, Iraner, Iraker, alle über die Türkei-Route. Hier ein Abkommen. Und das Dritte ist bei den Abschiebungen Realismus. Man konzentriert sich wirklich, man macht einen Überblick mit allen Länderinnenministern, wie viele verurteilte Straftäter, die man abschieben kann, rechtlich gibt es. Und verspricht, mit Nachdruck in der Diplomatie daran zu arbeiten, das zu tun. Auch verurteilte Straftäter in Länder wie Afghanistan, wenn das möglich ist, abzuschieben. Einen Flug gab es ja schon mal. Und dann aber zu sagen, wir konzentrieren uns darauf, aber unser Ziel ist es auch, den grenzenlosen Schengen-Raum zu erhalten, die Menschenrechtskonvention zu erhalten.
Ganz wichtiges Thema, ja.
Ja, und am Ende die EU zusammenzuhalten und ein Beispiel zu geben, dass man irreguläre Migration ohne Verletzung der Menschenrechte kontrollieren kann. Das wäre eine historische Einigung, die umsetzbar wäre für SPD und CDU und CSU, die sehr, sehr schnell erreichbar wäre.
Ich meine, ein Punkt ist ja auch, also ich stimme dir zu, das ist sicherlich möglich. Die andere Frage ist natürlich, wie kann jetzt ein SPD-Koalitionsverhandler mit so einem Ergebnis zurückkommen zu seiner eigenen Partei und so ein Ergebnis präsentieren? Also auch das dürfen wir ja nicht unterschätzen, dass ja Koalitionsverträge nicht nur den Wählerinnen und Wählern irgendwann präsentiert werden, sondern natürlich davor auch erstmal der eigenen Partei. Und auch da wird es Gegenwind geben. Da wird es einen Teil der SPD geben, die sagen, das können wir auf gar keinen Fall machen. Es gibt sicherlich einen Teil in der Union, die dann sagen werden, das geht uns nicht weit genug. Also vielleicht da nochmal die Einschätzung auch von dir. Was wäre klug? Wie müsste so ein Chefverhandler zurückkommen und sagen, ich habe hier was vorliegen, das könnte funktionieren, aber wie kann der das seiner eigenen Partei dann präsentieren?
Ja, also das Erste ist zu sagen, es muss jetzt eine Einigung geben, denn es gibt so viele große Probleme von der Verteidigung Europas zur Bewahrung zum Schutz der Europäischen Union, zum möglichen Wirtschaftskrieg, auch mit ehemaligen Verbündeten. Es braucht eine handlungsfähige Regierung. Erstens. Zweitens, man darf auch nicht in die Joe Biden-Falle fallen. Er hat beim Migrationsthema ganz klar versagt. Es gab einen unglaublichen Anstieg an irregulärer Migration. Am Ende hat er das Asylrecht ausgesetzt an den Grenzen. Also das getan, was Trump gefordert hat. Und man wusste gar nicht mehr, wofür er steht. Außer, dass er die Kontrolle verloren hat. Also, wenn Parteien der Mitte keine Lösungen bieten, dann gewinnen Menschen wie Donald Trump oder auch die AfD Wahlen. Auch das ist eine Gefahr, die alle sehen. Also, mit dem Argument, man muss etwas verhindern, was gefährlich ist, aber das reicht noch nicht. Man muss auch sagen, man will ein besseres System. Ein System, wo nicht mehr jedes Jahr Tausende sterben. Und ein System, das ja die Große Koalition schon einmal angewandt hat. Und ich erinnere daran, zwischen 2016 und 2019 sind die Zahl der Asylanträge in Deutschland auf 20% gefallen, in 3 Jahren, vor Covid. Dann fielen sie weiter, aber das war natürlich die Pandemie. Das hat eine Große Koalition schon mal hinbekommen und zwischen 2017 und 2021 ist auch das Ergebnis der AfD gefallen. Und wenn man dann noch sagt, wir wollen ein System haben, das mit anderen Europäern gemeinsam die Rechtsstaatlichkeit bewahrt, kein Aussetzen von Recht, dann ist das eigentlich eine positive Vision. Also zu sagen, wir wollen sicheren Drittstaaten Dinge anbieten, die zu mehr Mobilität, zu mehr Sicherheit, auch zu einer geordneten Aufnahme von Flüchtlingen führen können. Die SPD kann auch sagen, wir setzen uns für Familienzusammenführungen ein. Also klar zu definieren, welche Aspekte der kontrollierten Migration sind mehrheitsfähig, wenn man es schafft, die irreguläre Migration zu reduzieren. Ich glaube, beide Parteien müssen sich hier nicht nur nicht verbiegen, sondern könnten hier etwas präsentieren, was mit ihren Interessen und Kernwerten vollauf kompatibel ist.
Ein gutes Schlusswort für unseren Teil zu den Koalitionsverhandlungen. Wir sprechen ja in der nächsten Folge ganz explizit nochmal über sichere Drittstaaten. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Gerald, wir hatten die Idee, dass du am Ende einer Folge immer auch nochmal ein Buch für unsere Hörerinnen und Hörer empfiehlst. Du liest sehr viel. Ich kenne deine Bibliothek. Ich kenne die große Bücherwand in deinem Zuhause in Berlin. Deswegen hast du einige Bücher auch zur Auswahl und viele davon hast du natürlich auch gelesen. Deswegen, welches Buch empfiehlst du uns heute? Um was geht's?
Ja, also ich beginne gleich mal, meine eigene Regel zu brechen und 2 Bücher zu empfehlen. Das eine ist tatsächlich ein Roman, den jeder kennt, aber wie das so ist mit bekannten Romanen, man hat die vielleicht mal in der Kindheit oder Jugend gelesen und dann vergessen. Und ich habe es jetzt nochmal gelesen, wirklich George Orwells 1984. Mhm. Also die Geschichte des Mitarbeiters im Wahrheitsministerium, Warmin, der dann in die Fänge des Geheimdienstes gerät, der gefoltert wird und wo man dann erkennt, wie vor allem durch die Manipulation von Sprache und Fakten die permanente Lüge und das Erzwingen des Zustimmens zu den Lügen die Chance von Widerstand zerbrochen wird. Ein großartiges Buch, George Orwell hat es 1948 geschrieben, ein Jahr, in dem in ganz Europa echte Angst herrschte, auch vor einem neuen Krieg. Es ist relevanter denn je. Und das zweite Buch ist eines, also ich empfehle es mit einer Warnung, weil es ist von einem Bewunderer von Donald Trump geschrieben worden, und zwar noch zur Zeit seiner ersten Amtszeit. Aber es ist ein Buch, das sehr provokant die These aufstellt, dass der Grund für Donald Trumps Erfolg in seiner hypnotischen Fähigkeit besteht, einfach Dinge zu behaupten, von denen am Anfang eigentlich jeder weiß, dass sie falsch sind und am Ende glauben sie seine Anhänger. Wie man sie alle rumkriegt, von Scott Adams, einem eigentlich Cartoonisten, der Donald Trump mit einem Hypnotiseur vergleicht. Also jemanden, der sagt ganz klar, in der Hypnose, er hat selbst Hypnose praktiziert, kann man Menschen nicht dazu bringen, Dinge zu tun, die ihnen widerstreben. Aber man kann sie dazu bringen, Dinge zu tun, die irgendwie sie bereit sind, in ihrem Innersten zu akzeptieren. Und das ist das Geheimnis von Donald Trump. Er schafft eine neue Realität. Er lügt. Er sagt, er hat die Wahlen gewonnen 2021. Er sagt, er behauptet Dinge über andere Länder wie Kanada oder Dänemark oder Europa oder die Ukraine oder über politische Gegner, die offensichtlich falsch sind. Aber seine Anhänger wollen es glauben. lassen sich von ihm hypnotisieren. Und dieses Buch, ich fand es beunruhigend, aber sehr interessant in diesem Moment, als Einblick in eine extrem gefährliche Art, die Demokratie letztlich zu zerstören.
Ja, in der Tat zwei sehr, sehr relevante Bücher. Gerald, vielen Dank. In der nächsten Folge sprechen wir über sichere Drittstaaten und zwar besonders über die Frage, warum sind sichere Drittstaatsabkommen nicht nur eine Lösung unter vielen, sondern womöglich sogar die wichtigste Lösung? Warum ist der Widerstand so groß bei diesem Thema? Welche Probleme gibt es und wie schnell kann das alles gehen? Wie sieht da ein Plan aus? All das besprechen wir in der nächsten Folge. Und noch ganz wichtig, wenn Sie Fragen haben und auch an uns Fragen haben, wenn Sie gerne mehr wissen wollen zu einem ganz bestimmten Thema, dann schicken Sie uns doch eine E-Mail. Wir haben extra eine eingerichtet für unseren Podcast. Die E-Mail-Adresse heißt 2+2=4@esiweb.org. Wir werden Sie natürlich auch unter diesem Podcast nochmal verlinken. Gerald, vielen Dank. Das war unsere erste Folge unseres Podcasts. Vielen Dank für deine Expertise.
Ja, ich danke dir, Philipp. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wie das ankommt. Ich freue mich vor allem auch auf die Fragen und Reaktionen und auf die nächste Folge. Danke dir und viele Grüße nach Washington und bin sehr gespannt auch auf deine Eindrücke mitten in dieser Stadt, in der jetzt gerade so vieles Beunruhigendes passiert.
Absolut. Vielen Dank, Gerald. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei 2+2=4.